Ja, hier ist Andrea Wapakowski live vom 14. Europäischen AIDS-Kongress und neben mir steht Professor Jürgen Rockstroh von der Universität Bonn. Und es wurden gerade eben die neuen europäischen Leitlinien vorgestellt in der Session. Und lang erwartet war ja irgendwie oder mit Spannung erwartet, wie ist die Stellung zum Therapiebeginn? Was gibt es da Neues?
Ich glaube, das, was so ein bisschen für kontroverse Diskussion gesorgt hat, ist, dass EACS-Leitlinien eigentlich dabei geblieben sind, dass beim asymptomatischen Patienten erst begonnen wird, wenn nicht irgendwelche anderen Komorbiditäten oder sonstige Faktoren eine Rolle spielen, erst wenn die Helferzellen unter 350 abfallen. Das ist natürlich im Gegensatz zu den WHO-Leitlinien, den vor kurzem veröffentlichten französischen Leitlinien, wo insgesamt einfach viel früher begonnen wird. Und das wird so ein bisschen mit dem individualisierten Behandlungsansatz in Europa begründet. Das heißt, während wir bei den WHO-Leitlinien natürlich versuchen, erstmal eine Leitlinie zu machen, die einfach für alle zutrifft, möglichst einfach ist, auch umsetzbar in einer Situation, wo limitierte Ressourcen zur Verfügung stehen, geht es hier wirklich um den individualisierten Heilanspruch, wo für den Patienten ein echter Benefit da sein muss, um so eine Therapie zu rechtfertigen. Es geht also nicht nur darum, die mittlere Viruslast in der Community zu verringern und möglicherweise eben auch einen Einfluss auf den Verlauf von Neuinfektionen zu nehmen. Ich glaube, was aber ganz wichtig ist, dass das ja ein Element von consider. Das heißt, man kann es mit seinen Patienten diskutieren, wenn jemand mit einer hohen Viruslast, wenn jemand älter ist, wenn jemand eine Co-Infektion, wenn jemand schwanger werden und so weiter. Da gibt es ja tausend Faktoren, wo dann auf einmal doch frühere Therapien auch empfohlen werden. Ich glaube, das muss man ja einfach auch nochmal hervorheben, dass das einfach versucht, wirklich so ein bisschen auf das Patientenprofil einzugehen. Und selbstverständlich ist auch neu in den Leitlinien, dass eine Empfehlung für die Behandlung bei der diskordanten Partnerschaft vorhanden ist, mit dem Wunsch, eben den Partner nicht zu infizieren, auch natürlich im Wunsch für Schwangerschaft. Also ich glaube, es ist schon, sagen wir mal, ein bisschen aufgedehnt in alle möglichen Richtungen. Gibt aber eben auch die Möglichkeit, durchaus beim Patienten, der absolut nichts an Begleiterkrankungen hat, der nicht in einer diskordanten Beziehung lebt, einfach auch zu warten. Und das wird natürlich auch ein bisschen dann zusätzlich noch damit begründet, dass wir eine randomisierte, große internationale Studie haben, die Startstudie, die ja der Frage nachgeht, ob ein früher Therapiebeginn einen Benefit bringt, auch hinsichtlich der Frage, ist dauerhafte Inflammation unter HIV-Replikation mit mehr nicht-AIDS-definierten Ereignissen verbunden? Werden wir da Unterschiede sehen? Oder ist es nicht letztendlich so, dass eben jahrelange Auseinandersetzung mit antiviralen Medikamenten doch zu Organschädigung führt, die vielleicht diesen Minimal-Benefit irgendwann dann auch wieder sozusagen gerade rückt? Insofern denke ich mir, ist es da eine vertretbare Entscheidung zu warten, wobei für den Patienten, der unbedingt behandelt werden will, sicher überhaupt keine Einschränkung in den Leitlinien vorhanden ist, das nicht zu tun.
Also das heißt einmal unter 350 auf jeden Fall immer behandeln, genau. Zwischen 350 und 500 kann man es erwägen und über 500 auch, sowohl individuell als auch mit Begleiterkrankungen. So, und dann habe ich natürlich die nächste Frage, wichtiges Kapitel sind die Komorbiditäten. Was gibt es da Neues?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich finde, die Komorbiditäten-Guidelines sind die echte Stärke der EACS-Leitlinien, weil es nichts Vergleichbares gibt. Und ich glaube, man muss sich schon klar machen, dass unverändert auch in Deutschland es viele Disziplinen gibt, die sich nicht an HIV-Patienten so richtig rantrauen. Wir sollten nie vergessen, dass Medikamenteninteraktionen, die einen ganz wesentlichen Teil bei dieser Komorbiditäten Agenda darstellen. Für alle verschiedenen Komorbiditäten werden nämlich explizit auf die ganzen verschiedenen Medikamentinteraktionen hingewiesen, dass das eben einfach eine Hürde ist, weil die Leute sie nicht kennen und man kann natürlich leicht einfach durch falsche Kombinationen entweder ein dramatisches Absinken von therapeutischen Spiegeln von HIV-Medikamenten erreichen oder aber Konzentrationen von Begleitmedikamenten, die toxisch sind, zu Nierenversagen führen, Statine zum Beispiel. Insofern ist es nicht ganz trivial. Und ich finde, das ist einfach wunderbar, weil es wirklich alle verschiedenen Bereiche, die möglich sind, abdeckt und sehr gut an der Hand Algorithmen, ne, wie geht man vor, wenn jemand hyperton wird oder Diabetes entwickelt, was sind die besten Medikamente für jemanden, der eben auch eine HIV-Infektion hat. Das ist einfach fantastisch. Es sind auch neue Bereiche dazugekommen, Sexual Health und ähnliche Dinge, die wir vorher noch nicht drin hatten. Es gibt einen Unterschied zwischen der gedruckten Version und der Online-Version. Also online gibt es einfach nochmal mehr an verschiedenen Algorithmen. Es gibt auch was für End-Stage Liver Disease. Und also ich glaube einfach für den Alltag viele Dinge, wenn man da so reinschaut, richtig gut verwenden kann und die haben einfach oft bei schwierigen Patienten, gerade in einem älter werdenden Kollektiv, einfach eine tolle Hilfe sind.
Ja, und jetzt zu Ihrem Steckenpferd, die Hepatitis-Co-Infektion. Was hat sich da getan?
Ich glaube, die Hepatitis-Co-Infektion ist, sagen wir mal, für die B, ist das zum Beispiel eine der Situationen, wo wir sagen, eigentlich unabhängig von der Helferzellzahl, wenn jemand Indikation für eine Hepatitis B-Therapie hat, sollte er eine frühe HIV-Therapie bekommen. Also ich glaube, dass man einfach auch ein bisschen versteht, dass dieser individuelle Therapieanspruch eben Begleiterkrankung berücksichtigt. Für die Patienten mit einer Hepatitis C ist es ein ganz klares Ja zur Triple-Therapie. Ich glaube, wir haben nicht nur in den therapienaiven Studien, sondern auch in den laufenden Untersuchungen, die jetzt auch hier beim EXR vorgestellt wurden, also Patienten, die zu 40% eine Zirrhose haben. Und wenn man sich das anschaut, die sprechen genauso gut an wie Leute, die eben keine Zirrhose haben. Also man kann tatsächlich auch mit einer Telaprevir-Bozepri-Therapie doch eine ganze Reihe von Patienten ganz gut behandeln und zu einem großen Anteil ausheilen. Und das ist natürlich nochmal eine Riesenveränderung, weil wir jetzt schon in unseren Händen Optionen haben, dauerhaft Hepatitis C auszuhalten. Zumindest sind solche, die ein echtes Risiko für weitere Krankheitsprogression haben. Natürlich wollen wir für die, die warten können, warten, einfach weil die Therapie eine hohe Tablettenlast umfasst, weil die Nebenwirkungen doch immer noch angereichert sind und weil vor allem die Dauer der Therapie noch so lang ist. Die Daten, die hier beim EX vorgestellt wurden, legen nahe, dass wir sehr bald in den Leitlinien eine Response-guided Therapie empfehlen werden. Also wer bei Woche 4 negativ ist, wird wahrscheinlich nur 24 Wochen behandelt werden können. Aber wir wissen auch sehr gut, dass erste interferonfreie Therapiestudien bei co-infizierten Patienten laufen. Und sobald diese Ergebnisse da sind, werden wir sicher eben auch natürlich interferonfreie Therapien für unsere Patienten haben. Insofern ist es wirklich, glaube ich, was hier in den Leitlinien sich wiederfindet, sind einfach praktische Algorithmen, die uns ein bisschen helfen zu sagen, bei wem können wir warten, bei wem wollen wir jetzt lieber direkt anfangen und bei wem ist es zu gefährlich.
Herr Professor Rockstroh, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja.